Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 8. September 2025, in dieser Sekunde 21.46 Uhr. Das heißt, wir haben noch nicht Börsenschluss in New York. Die letzte Handelsviertelstunde ist eingeläutet, aber dennoch kann ich den Podcast schon aufnehmen, denn wir sehen heute interessante Entwicklungen an den gesamten Märkten, die auch in der nahen und auch mittleren Zukunft, ja, weiter Bestand haben sollten und über die ich hier an dieser Stelle sprechen möchte. Bevor ich dazu komme, noch der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Das letzte Video dort, wo ich erklärt habe, wie man mit 10.000 Euro an den Märkten beginnen sollte, hatte ja auch dazu geraten, ein bisschen in Krypto zu investieren, kam sehr gut an, hat fast doppelt so viele Aufrufe wie die vorherigen und der Kanal ist ja zuletzt ohnehin gut gelaufen. Also insofern da gerne mal reinschauen. Und damit bin ich aber auch schon beim ersten Thema, nämlich den Kryptos. Und die haben sich zuletzt gefangen. Wir haben hier insbesondere beim Bitcoin gesehen, dass die Bären nochmal alles ausgetestet haben. Ich hatte eine Unterstützung im Bereich von 110.000 plus minus 2.000 Dollar ausgemacht. Tatsächlich sind wir nur ganz kurz unter die Marke von 108.000 gefallen. Aktuell stehen wir wieder über 112.000. Das sieht beim Bitcoin insofern konstruktiv aus. Wenn es da über die 113.000, 113.500 geht, dann kann es sehr schnell zurück Richtung 120 bis 123.000 die bisherigen Hochs gehen und darüber hinaus dann 124, 125 bis 135.000 und am Ende, nachdem es dann vielleicht zwischenzeitlich auch nochmal einen Rücksetzer gibt, in Richtung 150.000 und ob danach noch mehr geht, das muss man dann sehen. Ethereum, der Ether, zuletzt ebenfalls ein bisschen korrigiert, hat sich aber schon ein bisschen berappeln können und ist jetzt auf dem Weg nach oben. Und ansonsten muss man sagen, gerade bei den Altcoins, da haben wir charttechnische Setups, die reihenweise sehr, sehr konstruktiv aussehen. Ob das jetzt der Binance Coin beispielsweise ist, ob das jetzt Solana beispielsweise ist, aber auch andere wie Cardano. Es sind nicht unbedingt alles Altcoins, die zu meinen Favoriten zählen, aber es sieht sehr gut aus. Und dafür gibt es natürlich einen Grund und damit bin ich beim wichtigsten Thema für heute und das ist die Entwicklung in den USA. Wir haben zuletzt dort ja US-Arbeitsmarktdaten bekommen, die wirklich grottenschlecht ausgefallen sind. Nicht nur auf den ersten Blick, das einzige Positive, was man wirklich sagen kann, tatsächlich wurden in der Privatwirtschaft nicht die oftmals zitierten 22.000 Stellen geschaffen, sondern es waren 38.000, die 22.000 kamen dadurch, dass eben beim Staat 16.000 Stellen gestrichen wurden und das geht ja alles in eine Statistik ein und das hat dann eben zu diesen ominösen 22.000 Stellen geführt, die nur noch geschaffen worden sind, aber auch die Daten der Vormonate, die ja zuletzt schon stark revidiert worden sind, nach unten revidiert worden sind, wurden nochmal weiter nach unten revidiert und insofern der US-Arbeitsmarkt, der scheint sich derzeit rasant abzuschwächen und die US-Notenbank hat eben das Mandat, einerseits die Inflation unter Kontrolle zu halten und sie sieht eine stabile stabile Geldwertentwicklung bei etwa 2% Inflation, was so ja natürlich auch nicht ganz richtig ist, denn normalerweise wäre stabiles Geld 0% Inflation, aber da hat man halt immer die Bedenken, dass das in einer Deflation dann münden könnte. Deswegen hat man sich international darauf verständigt, eine Inflation von etwa 2% anzustreben. Die EZB sieht das ja genauso. Aber sie hat eben noch ein weiteres Mandat oder was ebenfalls zu ihren Mandaten gehört, ist eben der US-Arbeitsmarkt und der hat sich zuletzt stark abgeschwächt und jetzt hat sie natürlich so ein bisschen das Problem, die offizielle Inflationsrate in den USA, die liegt ja noch bei 2,7%, also etwas über dem Ziel der Fed von 2%, aber der US-Arbeitsmarkt schwächt sich eben sehr stark ab und jetzt muss sie dann entscheiden, auf welches Ziel sie sich fokussiert und ich hatte immer prognostiziert, auch wenn Notenbankchef Jay Powell anderes zwischenzeitlich verkündet hatte, dass sie sich am Ende für die US-Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt entscheiden wird und das hat er dann zuletzt in Jackson Hole mehr oder weniger ja auch durchblicken lassen, dass sich die US-Notenbank jetzt um den Arbeitsmarkt mehr Sorgen macht und deswegen gilt eine Zinssenkung in Kürze, nämlich am 17. September. Die Sitzung findet am 16. und 17. geht immer über zwei Tage, dauert die und deswegen eine Zinssenkung für den 17. September jetzt gesetzt um 25 Basispunkte. Das erwarten zumindest 88,2% der Auguren, also eine Wahrscheinlichkeit von 88,2% und dass die Zinsen stabil bleiben oder sogar steigen, das erwartet derzeit überhaupt keiner mehr. Die übrigen 11,8%, die rechnen hingegen vielmehr mit einem Zinsschritt um 50 Basispunkte nach unten, also quasi einem großen Zinsschritt. Und tatsächlich hielt ich das auch für angemessen, weil die US-Notenbank zuletzt eigentlich zu lange gezögert hat, vielleicht auch aufgrund der Zölle, aufgrund der Inflationsangst, die damit einherging. Und der einzige im Offenmarktausschuss, dem FOMC, wie er heißt, der das richtig erkannt hatte, dass der US-Arbeitsmarkt jetzt massiv Sorgen machen wird. Das war Christopher J. Waller, der auch als Nachfolgekandidat von Jay Powell gilt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, er hatte jetzt schon zuletzt für eine Zinssenkung gestimmt, zusammen mit Michael Bowman, dass er jetzt weiter Druck macht und tatsächlich gerne eine Zinssenkung um 50 Basispunkte hätte. Aber ob das da realistisch ist, das werden dann die Wirtschaftsdaten in der laufenden Woche zeigen. Da bekommen wir Inflationsdaten. Wenn die jetzt natürlich auch eine sich weiter abkühlende Inflation anzeigen sollten, also mehr in Richtung 2%, dem FED-Ziel, dann könnte man sogar über eine 50 Basispunkte Senkung nachdenken. Aktuell bleibe ich aber auch dabei, das werden eher 25 Basispunkte, aber ich hatte immer gesagt, gerade auch in meinen YouTube-Videos, die ja öfter kommen als hier der Podcast, dass ich für dieses Jahr 3 Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte, also insgesamt 0,75% nach unten erwarte. Lange Zeit sah der Markt das anders, hat nur eine, zuletzt dann 2 gesehen. Ich habe trotzdem an dieser Einschätzung festgehalten. Im Gegenteil, ich habe sogar gesagt mindestens 3, also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es 4 oder mehr werden. Und ja, da ist der Markt jetzt auf diesen Kurs eingeschwenkt, wenn man so will. Wie gesagt, eine Zinssenkung für den 17. September ist gesetzt um 25 Basispunkte, womöglich um 50. Das werden wir anhand der Wirtschaftsdaten in der laufenden Woche dann beurteilen können. Dann aber mit 75,6% Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung am 29. Oktober, also die Sitzung 28. 29. Oktober, am 29. Oktober die Zinsentscheidung, wobei man hier sagen muss, es gibt immerhin 14,7%, also etwa ja ein knappes Sechstel Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zinsen doch nicht weiter gesenkt werden. Aber auf der anderen Seite etwa 9,7%, also knapp ein Zehntel, auch die Wahrscheinlichkeit, dass es bis dahin tatsächlich auch schon 75 Basispunkte werden. Das heißt, dass dann entweder im September eine große Zinssenkung, im Oktober dann eine kleine kommt oder eben, dass im September erstmal eine kleine und im Oktober schon eine große kommt. Ja, und für den 10. Dezember, Sitzung am 9. und 10. Dezember dann natürlich, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 69,5% erwartet, dass die Zinsen ein weiteres Mal sinken, also dreimal 25 Basispunkte, insgesamt 75 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass bis Jahresende nur 50 Basispunkte werden, die liegt bei 20,4%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nur noch eine Zinssenkung gibt, 1,4%. Die Wahrscheinlichkeit für 4 Zinssenkungen immerhin 8,8%. Nichtsdestotrotz, der offizielle Pfad, den die Märkte, den die Anleger derzeit sehen, sind eben 3 Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Und das ist das, was ich bei YouTube zuletzt ja auch immer gesagt hatte. Ja, die Inflation. Die offizielle Inflationsrate ist natürlich noch zu hoch, aber wenn man sich Trueflation anschaut, die das versuchen, Realtime zu messen, dann muss man sagen, die melden derzeit eine Inflationsrate von 1,98%. Das wäre genau im Ziel der Fed. Und man muss sagen, die offizielle Inflation ist immer höher gewesen als die von Trueflation ermittelte. Denn Trueflation hat schon im April, also quasi um den Liberation Day damals herum, im Tief eine Inflationsrate von 1,22% nur gehabt, die zwischenzeitlich dann aufgrund der Zölle um etwa ein gutes Prozent gestiegen ist, ein bisschen mehr an der Spitze, zuletzt aber wieder rückläufig. Und man muss sagen, Trueflation versucht es natürlich, Realtime zu messen, aber generell Inflationsraten zu messen ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Job, denn im Prinzip hat jeder ja seine eigene Inflationsrate. Wer jeden Tag ins Restaurant essen geht, wird eine höhere haben, als wer zu Hause einen Garten hat und Salat und Gemüse selbst anbaut und das dann verzehrt. Also insofern schwierig, aber generell muss man sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Das heißt, die offiziellen Daten sind wahrscheinlich ein bisschen zu träge, die kommen nicht so ganz hinterher. Dementsprechend müsste man in den nächsten Wochen und Monaten weiter fallende offizielle Inflationsraten erwarten. Trueflation versucht es, wie gesagt, Realtime, aber ja, wird es auch nicht genau treffen. Und die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und wahrscheinlich liegt die aktuelle Inflationsrate in den USA irgendwo bei 2,3-2,4%. Das wäre immer noch leicht über dem Ziel der Fed, aber es würde der Notenbank zumindest auch die Möglichkeit eröffnen, Zinsen zu senken. Und weil das eben an den Märkten so erwartet wird, reagieren die Assets natürlich dementsprechend, denn natürlich, wenn Zinsen gesenkt werden, dann sorgt das eben für eine höhere Liquidität. Und ja, Liquidität ist eben der Schlüssel der Aktienkurse, der auch Kryptos steigen lässt. Und dementsprechend haben wir eben bei den Kryptos diese bullischen Setups, auch beim Bitcoin, klar, aber insbesondere bei den Altcoins, denn wenn natürlich sehr, sehr viel Geld da in die Märkte hineingefließt, dann sucht man sich natürlich auch spekulative Assets aus, und die spekulativsten neben irgendwelchen Zockeraktien, wenn man so will, sind dann eben irgendwelche Altcoins, zum Teil auch dubiose Altcoins. Ich würde da auch nicht bei allem mitmachen, das sind teilweise dann auch wirklich Zocker-Dinger, die man da machen kann, aber es gibt natürlich auch sehr viele seriöse Projekte, und wie gesagt, eine Solana oder auch Cardano und andere, auch wenn da nicht jeder jetzt auf meiner Favoritenliste steht, die sehen charttechnisch alle ähnlich und vor allen Dingen ähnlich gut aus. Ja, an den Anleihenmärkten hat man das Ganze auch schon erkannt. Die zweijährigen Renditen auf dem Rückzug unter die 3,5% gefallen. Da sollte eigentlich etwa auch der Leitzins liegen. Also auch da spielt man mittlerweile dann 3 Leitzinssenkungen bis Jahresende. Und die Zehnjährigen, die stehen aktuell so im Bereich von 4,04, also noch etwas über der 4%-Marke. Aber auch hier, ja, rückläufige Renditen, und das bedeutet eben steigende Anleihen. Und das sieht man auch am Anleihe-ETF. Der Kollege Harry Weigand hat da eben auch was zu gepostet, dass eben die US-Staatsanleihen steigen. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Wenn die Kurse steigen, dann fallen die Renditen und umgekehrt. Das heißt, ja, wer an den Anleihenmärkten investiert, der kann sich natürlich, wenn er kurzfristig handelt, wenn er also quasi traden will, über sinkende Renditen sogar freuen, weil das eben bedeutet, die Kurse steigen und dann kann er Kursgewinne mitnehmen. Wenn man natürlich längerfristig da engagiert ist, dann geht es einem natürlich eher um die Renditen und dann freut man sich eher über steigende Renditen und dementsprechend so ein bisschen fallende Kurse. Das muss man tatsächlich auch sagen. Aber dieses Paradoxon, in Anführungszeichen, es ist ja eigentlich logisch, dass es so ist, das kann eben auch Probleme bereiten. Das war damals bei der Regionalbankenkrise so, weil eben die Renditen gestiegen und dementsprechend die Kurse gefallen sind, ja, mussten die Banken eben diese Kursverluste kurzfristig ausweisen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass sie teilweise Bilanzprobleme bekommen haben und die eine oder andere Bank sogar verschwunden ist vom Markt. Ja, das dazu, und damit bin ich dann jetzt bei den Aktien und komme zunächst mal zum deutschen Markt und hier zum deutschen Leitindex, dem DAX. Und der ging heute mit einem deutlichen Plus von 210,15 Punkten oder 0,89% aus dem Handel, 23.807,13 Punkte. Ja, im Prinzip den ganzen Tag über im Plus gelegen, zwischenzeitlich am Nachmittag so ein bisschen mal zurückgesetzt, um die Mittagszeit eher sogar. Und anschließend dann mit guten US-Börsen im Rücken wieder deutlich gestiegen und am Schluss, wie gesagt, 210 Punkte. Das ist punktemäßig natürlich ein schöner Anstieg, prozentual, weil der DAX mittlerweile auch so hoch geklettert ist, ist das gar nicht so viel, knapp 0,9%. Aber dennoch, der DAX, muss man sagen, charttechnisch zuletzt nochmal die untere Begrenzung der aktuell so ein bisschen zu sehenden Seitwärtsrange getestet, aber da sich erfolgreich nach oben abgestoßen und jetzt kann es wieder über die 24.000, im besten Fall bis 24.500 gehen, die Trading Range aktuell so 23.5 bis 24.5, und das bedeutet auch, wenn wir nachhaltig über die 24.500 steigen, was so ab 24.800, 25.000 Punkten der Fall wäre, dann hätten wir Kaufsignale zunächst so in Richtung 27.500 bis 28.000 und später vielleicht sogar Richtung 30.000 Punkte, und das wäre natürlich dann doch nochmal ein kräftiger Schluck aus der Pulle und sicherlich sehr, sehr schön für alle Bullen. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite: Daimler Truck, die Porsche, der Autobauer, die Vorzugsaktie und die Deutsche Telekom. Daimler Truck, ja, was soll man dazu sagen? Die Aktie zwischenzeitlich ja sehr, sehr weit nach oben geklettert, bei einer Spitze bei über 45 Euro, zuletzt dann aber mit einem Rücksetzer, generell recht volatil der Wert. Man muss sagen, in der Pkw-Branche oder eher Privatkunden sich tummeln, da läuft es derzeit ja noch nicht so rund. Da wollte man ja auf Elektromobilität viel umstellen. Jetzt wird wieder über ein Aus des Verbrenners ausdiskutiert und so weiter. Also da hat man auch wenig Planungssicherheit bei den Unternehmen. Und da läuft es bei vielen Autobauern, ob das jetzt eine Ford ist, ob das eine General Motors ist, ob das eine VW ist, ob das eine VW-Tochter wie Audi ist, ob das eine Mercedes-Benz ist. Aber bei den Nutzfahrzeugen, da lief es zuletzt eigentlich ganz gut. Traton oder Traton, wie auch immer man es ausspricht, die VW-Tochter da zwischenzeitlich ganz gut gelaufen. Auch Daimler Truck ganz gut gelaufen, aber das ist halt jetzt sehr volatil. Teilweise waren das schon sehr extrem hohe Kurse, muss man sagen, und da hat man jetzt so ein bisschen korrigiert. Alles in allem hat man hier auch eine breite Seitwärtsrange mittlerweile etabliert, wenn man so will, auf der Unterseite so gestützt im Bereich 34 Euro, auf der Oberseite gedeckelt im Bereich 45 Euro. Aktuell sind wir wieder eher auf dem Weg in Richtung der Unterseite. Muss man aber abwarten, ob die 34 Euro halten. Wenn das der Fall wäre, könnte man es mal auf der Longseite versuchen, zumindest mit einem engen Stopp. Und Richtung 40 kann es dann durchaus jederzeit gehen. Dann Porsche, der Autobauer, fliegt aus dem DAX raus. Das tut der Aktie natürlich nicht gut. Generell muss man aber sagen, eine Aktie, die ohnehin sehr stark auf Talfahrt war zuletzt und die jetzt so ein bisschen versucht, einen Boden zu finden. Und das ist natürlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Jetzt, wo alles Negative raus ist, wo der DAX-Rauswurf feststeht und so weiter, dass ausgerechnet jetzt vielleicht eine Bodenbildung einsetzt, muss man abwarten. Dann die Aktie darf halt nicht nachhaltig unter 40 Euro fallen, sonst würde es Verkaufssignale in Richtung 32 geben. Zuletzt hat sie sich im Bereich 40 immer nach oben abstoßen können. Heute geht es jetzt mal leicht nach unten, ein Minus von 1,02%, allerdings in einem insgesamt starken DAX und deswegen die Aktie halt unter den drei Top-Verlierern. Und der Top-Verlierer, die dann die Aktie der Deutschen Telekom, die zwischenzeitlich sogar mehr als 4% verloren hat. Und hier ist der Trigger in den USA. EchoStar, ein Unternehmen, das vor ein paar Wochen noch als ja, Auslaufmodell galt, denen viele die Pleite vorhergesagt haben. Die haben zuletzt einen Megadeal abgeschlossen, haben da Frequenzen verkauft an AT&T für mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Und damit waren sie erstmal aus dem Schneider und die Aktie ist durch die Decke gegangen. Und jetzt hat man einen weiteren solchen Deal verkündet, diesmal mit SpaceX von Elon Musk. Und dieser Deal mit eben diesen Frequenzen, die da verkauft werden durch EchoStar, der gibt SpaceX relativ zügig die Möglichkeit, hier als Konkurrent von T-Mobile US und anderen US-Mobilfunkanbietern aufzutreten. Und da hat man jetzt Angst, dass SpaceX hier vielleicht mit seinem satellitengestützten System auch ein überlegenes System haben könnte und damit dann natürlich der Deutschen Telekom bzw. T-Mobile US, also der US-Tochter der Deutschen Telekom, Marktanteile abluchst und dass es dann da nicht mehr so rund läuft. Deswegen auch die Aktie von T-Mobile US heute. Ja, mit einem Minus von über 4% und generell ist die zuletzt etwas zurückgesetzt, ist noch nicht so lange her, da stand sie über 260, aktuell steht sie um die 242 Dollar und die Muttergesellschaft, die Deutsche Telekom, wird davon ebenfalls belastet. Hier muss man aber sagen, die Deutsche Telekom, die T-Aktie, wie sie ja früher hieß, war ein Titel, den ich gerade zu Corona-Zeiten, als viele neu an die Börse gegangen sind, immer wieder gesagt habe, Anfänger, das ist eigentlich der richtige Wert für euch, die ist nicht so besonders volatil, die steigt zwar auch nicht so stark, aber mit der macht ihr auch nicht innerhalb von 3 Wochen 50% Verlust und ihr habt hier eine gewisse ja, Abfederung drin, weil die eben eine schöne Dividendenrendite haben von auch damals schon 4,5% und wer damals eingestiegen ist und ein bisschen Geduld hatte, 3, 4, 5 Jahre, der hat trotzdem dann seinen Schnitt gemacht, denn seit diesen Corona-Tiefs, die ja teilweise im Bereich von 12 Euro, 13 Euro lagen, hat sich die Aktie in der Spitze sogar fast verdreifacht, aktuell immer noch mehr als verdoppelt. Die Dividenden kamen und kommen on top, also das ist nach wie vor keine schlechte Aktie, aber kurzfristig ja, steht sie ein bisschen unter Druck. Man muss jetzt hier beobachten, wie es da weitergeht, ob SpaceX tatsächlich da als Konkurrent von der Deutschen Telekom bzw. T-Mobile US auftritt. Wenn das nämlich nicht so sehr der Fall sein sollte, ja, dann war das auch viel Lärm um nichts, um das mal so ein bisschen zu sagen. Dann die Gewinnerseite, Commerzbank. Zuletzt gab es einige Analysten, die sie abgestuft haben, unter anderem ja die Kollegen der Deutschen Bank, die hier gesagt haben, die Aktie ist doch etwas weit gelaufen und das hat die Aktie ein bisschen unter Druck gebracht. Ich hatte aber gesagt, grundsätzlich kann ich das nachvollziehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Commerzbank sich nochmal verdoppeln wird, aber es gibt natürlich immer noch hier die mögliche Übernahme durch UniCredit, die den Kurs so ein bisschen stützen könnte und auf der anderen Seite die Commerzbank auch gut gelaufen und generell auch gut aufgestellt heutzutage, sonst würde UniCredit ja auch nicht eine Übernahme anstreben. Und dementsprechend habe ich gesagt, bei Kursen von 35, 36 Euro ist sie ein bisschen heiß gelaufen. Da ist vielleicht eine Gewinnmitnahme oder Teilgewinnmitnahmen gar nicht so schlecht. Aber ich habe auch gesagt, so im Bereich 30 bis 32 würde ich sie wieder kaufen. Und wer das zuletzt gemacht hat, ja, der hat heute dann immerhin die drittbeste DAX-Aktie erwischt und schon mal ein Plus von mehr als 3% eingefahren. Dann Adidas, so ein bisschen ähnliches Spiel. Generell haben alle Sportartikelhersteller zuletzt Probleme gehabt. Selbst die Schweizer On Holding, die ja zwischenzeitlich ein Highflyer war. Aber ansonsten Nike abgestürzt, zuletzt etwas berappelt, Puma nach wie vor weit unten und auch Adidas hat es dann irgendwann mal erwischt, aber Adidas steht in der Branche immer noch übergeordnet sehr gut da und deswegen haben zuletzt einige Analysten auch dazu geraten, die Aktie der Adidas AG zu kaufen und das zahlt sich jetzt so ein bisschen aus. Die Aktie konnte sich von diesen Korrekturtiefs, die teilweise ja so im Bereich um die 160 Euro lagen, mittlerweile schön nach oben absetzen. 4 grüne Tageskerzen in Folge. Natürlich, es kann jetzt auch jederzeit mal einen schwachen Tag geben, wo es mal 3, 4, 5% nach unten geht, aber generell dürfte der Boden so im Bereich 160 gefunden sein und die Aktie hat durchaus das Potenzial, dann mittelfristig Richtung 200 Euro zu steigen. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Zalando, die ist ja auch lange charttechnisch wie auf Schienen gelaufen. Ich hatte zuletzt beispielsweise mal ein Kursziel von 35 bis 36 genannt. Das wurde auch noch abgearbeitet. Seitdem ging es abwärts. Zunächst, wie vermutet, Richtung 30. Und als diese Marke dann nicht gehalten hat, nachhaltig aufgebrochen wurde, da hatten wir hier Kursziele so im Bereich von ja 23 bis 24 Euro. Im Tief war sie sogar etwas unter 23 Euro. Zuletzt berappelt sie sich wieder. Aktuell ist sie aber auch so im Bereich 25, 26 angekommen, wo eben ein charttechnischer Widerstand im Markt liegt. Wenn der rausgenommen werden kann, was aktuell noch nicht sicher ist, dann könnte es auch wieder zurückgehen Richtung 30 und später 32, 32, 50. Generell Zalando kein schlechtes Unternehmen, aber jetzt auch kein absoluter Top-Favorit von mir im DAX. Dann weiter zum MDAX. Die mittelgroßen deutschen Werte, die zweite Börsenbundesliga, wenn man so will. Hier heute ein Plus von 442,71 Punkten oder 1,48%, also knapp 1,5%, 30.454,69. Charttechnisch sieht das Ganze nach wie vor konstruktiv aus, aber für ein frisches Kaufsignal muss der Index über die Marke von 31.800, 32.000 Punkte steigen. Wenn das gelingt, wäre anschließend eine Kursrallye an das bisherige Hoch im Bereich von etwa 536.500 Punkte möglich, eventuell sogar ein bisschen mehr, eventuell sogar Richtung 38.000, das muss man dann sehen. Aber generell der MDAX, wie gesagt, sieht durchaus weiter konstruktiv aus. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Nordex. Ja, da sind Nachrichten aus den USA schuld. Trump, der auf Solar- und Windkraft nach wie vor nicht so steht. Und das hat dann diese Werte in den USA so ein bisschen unter Druck gebracht und das zieht sich dann auch hier rüber in den europäischen Markt, wobei man sagen muss, ja, Nordex ist ohnehin so ein schwieriger Fall. Generell kein ganz schlechtes Unternehmen, aber man spielt eben auch nicht im Konzert der ganz Großen mit und deswegen, ja, ist das eine Aktie, die ich mir jetzt nicht unbedingt ins Depot packen würde. Sie ist aber zuletzt sehr, sehr gut gelaufen und wer da dabei war, den kann man natürlich dazu beglückwünschen. Man muss aber auch sagen, zur Wahrheit gehört eben auch, da es noch nicht so lange her ist, dass die Aktie noch Kurse von 23,50 gesehen hat. Aktuell stehen wir bei 21,28, heutiger Schlusskurs. Also da gab es auch schon ein paar Verluste. Es ging im Tief sogar schon etwas tiefer Richtung 20. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir zumindest die 20-Euro-Marke nochmal testen. Wenn wir da runterfallen, würden wir sogar Verkaufssignale Richtung 16 Euro sehen. Also insofern Nordex sicherlich auch nicht ganz unspekulativ. Dann Freenet, die verlieren heute 1%. Das ist einfach normale Kursschwankungen. Die Aktie ist zwischenzeitlich ja sehr weit nach oben gelaufen, in der Spitze bei fast 38 Euro. Dann gab es Zahlen bzw. eine Gewinnwarnung und die Aktie ist innerhalb kurzer Zeit stark abgestürzt. Übergeordnet muss man aber sagen, das ist ein sehr defensives Business, so ähnlich wie bei der Deutschen Telekom. Sehr gut planbar und man weiß auch, dass Freenet zwar kein Wachstumswunder ist, aber dass man hier mit der Dividende und die Dividendenrendite ist hier recht hoch, sehr, sehr fest rechnen kann, sehr, sehr gut planen kann. Hinzu kommt, man hat zuletzt Marktgerüchte gehört, dass man die Tochter Waipu TV an die Börse bringen könnte. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ob das Unternehmen schon reif für den Börsengang ist, das sei mal dahingestellt. Aber es würde natürlich Freenet auch frische Mittel in die Kasse spülen und von daher durchaus nicht ausgeschlossen, dass das kommt und dass das vielleicht auch die Freenet-Aktie wiederbelebt. Heute, wie gesagt, ein Minus von 1%. Das ist einfach im Rahmen der normalen Kursschwankungen, würde ich nicht überbewerten. Und dann der Tagesverlierer, die Aktie von HelloFresh. Und hier gab es heute tatsächlich dann auch eine Unternehmensnachricht, denn jetzt muss ich gerade nachlesen, Thomas Kriesel, einer der Mitgründer, der hatte seinen Abschied per Ende April verkündet und es hieß aber zuletzt im Unternehmen, dass der ohnehin nicht mehr mit vollem Herzen dabei gewesen sei. Der hat ein bisschen mit Optionen auf die Aktie auch herum getradet, wenn man so will, auch nicht unbedingt immer erfolgreich. Ja, und im Prinzip ist man jetzt ganz froh, dass man ihn los wird, aber in der Börse ja gibt es erstmal eine kleine negative Reaktion. Die Aktie verliert 1,8%, hält sich aber auch in Grenzen. Also als damals, ist noch nicht so lange her, vor ein paar Monaten der CFO, also der Chefbuchhalter, wenn man so will, seinen Abschied angekündigt hat, da wurde richtig auf die Aktie draufgeprügelt. Hier bei Thomas Kriesel, das sieht man nicht so eng. Und die Aktie fällt trotzdem heute unter die 8-Euro-Marke. Nichtsdestotrotz muss man sagen, so im Bereich 7 Euro, 7,25 Euro ist sie charttechnisch ganz gut unterstützt. Das wäre dann eher mal eine Möglichkeit, hier vielleicht auf einen kurzfristigen Bounce nach oben zu spekulieren, wenn man in diesem Bereich zugreift. Ansonsten HelloFresh finde ich das Geschäftsmodell nach wie vor nicht ganz unspannend, aber die Umsetzung, die hat zuletzt gehapert. Hier die Ausführung des Managements und insofern vielleicht ganz gut, wenn da auch mal frisches Blut hineinkommt. Ja, und die Gewinnerseite Renk, ThyssenKrupp und Delivery Hero. Renk, nach wie vor Rüstungsfantasie. Die Aktien der deutschen und europäischen Rüstungskonzerne standen zuletzt ja etwas unter Druck, weil es plötzlich auch Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine gab. Das hat sich jetzt zerschlagen, deswegen kommt es wieder zu Kursgewinnen in diesen Aktien und viele sagen auch, okay, das war zwischenzeitlich eine Korrektur und jetzt setzen diese Aktien ihre Kursrally fort und da hätte man einsteigen müssen. Ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch, denn nach wie vor gilt, dass die europäischen und deutschen Rüstungsaktien zwischenzeitlich viel zu heiß gelaufen waren. Sie waren teilweise doppelt so hoch bewertet wie ihre US-Pendants à la General Dynamics oder Raytheon oder auch Boeing oder auch Lockheed Martin und was es da noch so alles gibt. Raytheon übrigens heißt heute RTX, aber egal. Und mittlerweile hat sich diese Schere zwar etwas geschlossen, weil eben die deutschen europäischen Aktien ein bisschen korrigiert sind, die Amerikaner teilweise Gas gegeben haben. Nichtsdestotrotz, eigentlich müssten die amerikanischen Werte sogar eher höher bewertet sein. Und Renk halte ich nach wie vor für sehr, sehr hoch bewertet und für schwierig und würde hier nach wie vor nicht einsteigen, auch wenn ich damit bisher nicht unbedingt richtig gelegen habe. Dann ThyssenKrupp, gibt es auch immer wieder neue Gerüchte, insbesondere was da die Marinetochter ThyssenKrupp Marine Systems angeht, die ja auch an die Börse kommen sollen und das schickt die Aktie dann auch einen Tag nach oben, einen Tag nach unten. Übergeordnet bleibe ich dabei, ist das nach wie vor ein schwacher Wert, auch wenn er sich zuletzt ein bisschen brappeln konnte. Man hat heute auch gesehen, was bei solchen schwachen Unternehmen zum Teil passieren kann anhand von Deutz. Weiß gar nicht, ob die später vielleicht noch auch auf der Gewinner-Verlierer-Liste anderer Indizes stehen. Denn DEUTZ zuletzt ja gut gelaufen, weil man auch bekannt gegeben hat, dass man so in den Drohnenbereich ein bisschen einsteigen will und generell natürlich in den Rüstungsbereich. Und das hat die Aktie auf fast 10 Euro nach oben katapultiert. Und da stand sie in den letzten Jahren eigentlich nicht sehr oft im Bereich von 10 oder sogar über 10 Euro. Aber heute hat man dann gleich mal eine Kapitalerhöhung angekündigt um 10%. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die sehen Altaktionäre nicht so gern. Die werden dadurch verwässert und es ist nicht auszuschließen, dass bei ThyssenKrupp sowas vielleicht auch noch kommen kann. Wobei die ja eigentlich keine Kapitalerhöhung in dem Sinne brauchen, weil sie ja diese Töchter haben, die sie an die Börse bringen, ja, konnten oder können. Sie haben damals das Aufzuggeschäft, haben sie ja so verkauft an einen Finanzinvestor. Dann haben sie die Wasserstofftochter Nucera, auch bisher nicht besonders glücklich gelaufen, an die Börse gebracht. Und jetzt eben ThyssenKrupp Marine Systems, die eigentlich vor 3-4 Jahren schon mal fast pleite waren und die jetzt dann an die Börse gehen können, weil eben aufgrund des Ukraine-Kriegs sich die Situation da fundamental geändert hat. Ja, und der Tagesgewinner Delivery Hero, da bleibe ich dabei, das ist eigentlich ein Unternehmen, das sich selbst als Lieferdienst so ein bisschen beschreibt, aber tatsächlich ist es ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Man hat oftmals schon an andere Lieferdienste eigene verkauft, hat dann wieder neue gegründet, hat wieder zurückgekauft. Es ging da wild hin und her, teilweise im Nahen Osten, teilweise in Asien und so weiter. Und warum die Aktie jemals im DAX war, weiß kein Mensch, außer vielleicht die deutsche Börse. Ich war hier definitiv immer skeptisch und auch wenn sie sich zuletzt wieder ein bisschen berappelt hat, bleibe ich das, zumal man sich auch vor Augen führen muss, dass das Management hier sich extrem hohe Boni auszahlen lässt. Aber wenn man sich auf den Aktienkurs mal fokussiert und schaut, wie der in den letzten Jahren gelaufen ist, dann fragt man sich, wofür das Ganze. Denn die Aktie, klar, in Corona, wo alles gestiegen ist, da war sie auch schon mal im Hoch bei 145, fast 150 Euro. Aber seitdem ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Und das Beste, was man sagen kann, zuletzt hat sich dieser Abwärtstrend zumindest so ein bisschen erledigt. Und die Aktie läuft jetzt seitwärts auf niedrigem Niveau, aber natürlich weit weg von den einstigen Höchstkursen. Und warum es dann hohe Boni für die Unternehmensführung braucht bei dieser Leistung, wenn man so will, zumindest ablesbar am Aktienkurs, das kann man sicherlich auch mal hinterfragen. Dann der SDAX, die Small Caps in Deutschland heute mit einem Plus von 1,30%, 214,15 Punkte, 16.742,45 der Schlusskurs. Charttechnisch müsste der Index jetzt noch über die Marke von 16.800, da ist er nah dran, dann über die Marke von etwa 17.200, auch nicht weit weg. Und dann könnte es zunächst mal zurückgehen zu den alten Hochs im Bereich von 18.200, 18.250, 18.300. Und erst wenn er auch da noch drüber kommt und dann damit auf neue Allzeithochs steigt, dann hätten wir fette Kaufsignale und die könnten den Index dann auch Richtung 22.000, 22.500 Punkte treiben. Aktuell sieht tendenziell gut aus, aber wir haben noch nicht das ganz fette Kaufsignal, so ein bisschen wie bei den Kryptos, so ein bisschen in Lauerstellung. Das kann noch was werden, aber noch haben wir eben hier nicht den Vollzug. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Sto, von Formicon und von Pro7Sat1 Media. Sto, ein Unternehmen ja aus dem Bereich Baustoffe, wenn man so will, konzentriert sich da, wenn ich das richtig weiß, auch auf Dämmung und so weiter. War in der Vergangenheit teilweise mal eine Hype-Aktie, jetzt in den letzten Jahren ist sie das weniger. Wenn man sich anschaut, die Top-Kurse da auch in diesem Nach-Corona-Hype, die lagen bei etwa 260 Euro, ist dann teilweise bis auf etwa 100 gefallen, zuletzt ein bisschen berappelt, aber übergeordnet immer noch schwach. Tendenziell kein ganz schlechtes Unternehmen, aber ja, auch keine Aktie, die jetzt auf meiner Favoritenliste ganz oben stehen würde. Dann Formicon, zuletzt sehr schwer zu beurteilen im Bereich Biosimilar. Das sind so Nachahmerpräparate im Biotech-Bereich. Da war man auch ganz erfolgreich in der Forschung, aber es gab dann zuletzt Gerüchte in den USA über eine Regulierung des Marktes, weil Trump dort ja auch die Medikamentenpreise senken will und das könnte gerade Biosimilar-Unternehmen sehr hart treffen und die Aktie ist daraufhin brutal abgestürzt und findet bisher noch keinen nachhaltigen Boden. Obwohl hier beim Unternehmen in der Forschung und so weiter vieles ganz gut gelaufen ist, vieles richtig läuft, ja, muss man hier so ein bisschen abwarten, bis die Aktie letztendlich dann einen Boden gefunden hat. Wäre gut möglich, dass sie ihn im Bereich 20 Euro finden, das wären aber auch nochmal mehr als 10% unter den aktuellen Kursen. Das heißt, beeilen muss man sich nicht und Formicon ist damit eher eine Aktie für die Watchlist. Ja, und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Pro7Sat1 Media, ein Minus von 1,9%. Hier hat man ja zuletzt die Meldung bekommen, dass Media for Europe wahrscheinlich die Übernahme schaffen wird. Der tschechische Großaktionär hat so ein bisschen zurückgezogen, hat gesagt, ja, aber wir haben immerhin dafür gesorgt, dass der Übernahmepreis ein bisschen höher wird. Und das ist natürlich gut für uns, aber auch gut für die ganzen Kleinaktionäre. Nichtsdestotrotz, am Ende wird Silvio Berlusconi, den Bunga Bungermann kennt man ja, der ist ja leider verstorben, aber sein Sohn Pier Silvio Berlusconi, der führt eben Media for Europe und der dürfte jetzt die Kontrolle von Pro7Sat1 Media übernehmen und da darf man auch gespannt sein, wie es weitergeht. Generell, das hat jetzt weniger damit zu tun, dass die Berlusconi-Gruppe das übernimmt, war und bin ich kein Freund von Pro7Sat1 Media, habe damals nicht verstanden, warum die im DAX auch teilweise so beliebt waren, habe da immer immer gesagt, die kann brutal abstürzen. Und das hat sie ja dann auch getan, ist ja dann aus dem DAX auch wieder rausgeflogen. Und alles in allem würde ich weder in ProSieben Sat.1 noch in RTL investieren, auch wenn RTL zuletzt ganz gut gelaufen ist. Da sagt sie, warum? Weil ich glaube, dass mittellangfristig Streaming sich durchsetzen wird und das lineare Fernsehen dann eher vor dem Ausstehen wird. Jetzt kann man natürlich gegenhalten. ProSieben hat Join, RTL hat RTL Plus. Mag alles sein, aber die können alle nicht gegen Netflix oder Amazon Prime anstinken. Alleine schon, weil sie sehr lokal ihr Angebot nur haben, selbst wenn RTL das jetzt mit Sky noch erweitern kann. Und eine Amazon Prime oder eben eine Netflix, die sind eben weltweit unterwegs, ebenso wie Disney Plus oder Walt Disney mit Disney Plus. Und von daher sehe ich da eher schwarz für diese linearen TV-Konzerne. Aber gut, man konnte kurzfristig teilweise schöne Gewinne mitnehmen und man hat auch hier attraktive Dividenden. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Die Gewinnerseite dann, Deutz mit einem Plus von 4%, KSB mit einem Plus von 4,5% und Süß Microtech über 4,6%. Deutz hatte ich ja eben schon erwähnt, zuletzt Rüstungsfantasie aufgekommen, die Aktie gut gelaufen, heute jetzt Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Man sieht, selbst die kann der Markt wegstecken, das heißt, die Aktie wird wahrscheinlich noch über die 10, vielleicht sogar Richtung 11 Euro steigen. Nichtsdestotrotz, über 10 Euro wird die Luft dünn, zumal man auch sagen muss, dass dieser Rüstungsbereich, den Deutz da jetzt so ein bisschen hat und weiter ausbauen will, selbst wenn das alles gut geht, muss man sagen, ist das immer noch ein eher kleiner Teil des Geschäfts und von daher ja, wird das auch nicht für einen Boost bei Umsatz- und Gewinnentwicklung zumindest auf die Schnelle sorgen und dementsprechend ist Deutz eigentlich eher teuer, aus meiner Sicht sogar zu teuer. Dann KSB, Pumpenhersteller, Spezialpumpenhersteller, eine tolle Aktie, toller, ja, so ein bisschen Hidden Champion in Deutschland, muss man sagen. Und die Aktie ist zuletzt auch gut gelaufen, hat in der Spitze Kurse von über 950 gesehen, die 1000, das hat man sich noch nicht so ganz getraut. Dann jetzt zuletzt der Rücksetzer, aber übergeordnet nach wie vor sehr, sehr positives charttechnisches Bild. Und solange die Aktie nicht ja, unter 675 fällt, sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Auf dem Weg nach oben gibt es dann aber auch noch, oder auf dem Weg, wenn es jetzt weiter nach unten geht, vorher auf dem Weg nach oben gibt es auch weiteres Support, so im Bereich 750 und auch im Bereich ja so 840 etwa, also auch nicht weit weg von den aktuellen Kursen. Man ist zuletzt mal so ein bisschen drunter getaucht, hat sich dann wieder berappelt. Heute, wie gesagt, die Aktie dann auch auf der Gewinnerliste mit 4,5% und ich gehe davon aus, dass über kurz oder lang eine KSB wahrscheinlich die 1000 Euro sehen wird und selbst dann noch weiteres Kurspotenzial hat. Die erinnert mich so vom Kursverlauf her so ein bisschen an Rational, die ja auch in der Spitze schon mal bei 1000 Euro waren und die auch so ein ja, Hidden German Champion sind, wenn man so will. Wenn man gleich mal sagen muss, aktuell ist natürlich Rational relativ weit von der 1000-Euro-Marke weg. Ja, und der Tagesgewinner Süß Microtech und da tut es mir so ein bisschen in der Seele weh, weil das Unternehmen an sich ist nicht schlecht und die Aktie finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber sie war zwischenzeitlich zu sehr gehypt als KI-AI-Gewinner und bei Kursen von 60, 70 Euro und so habe ich mehrfach darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein sehr zyklisches Business, das ist Chip-Maschinenbau. Man hat das so in der Vergangenheit gesehen, es gab immer wieder Hypes, wo die Aktie sich verfünffachen konnte und das ist dann wieder in sich zusammengefallen. Klar, nicht ganz zusammengefallen, sonst hätte man ja nicht langfristig einen gewissen Aufwärtstrend drin, aber doch zu großen Teilen wieder in sich zusammengefallen und ich hatte immer prognostiziert, das wird hier wieder so sein, ähnlich wie bei Aixtron damals und genauso ist es auch gekommen und jetzt muss man halt schauen, wo der Boden liegt. Das Problem ist, aus fundamentaler Sicht wäre es durchaus möglich, dass wir im Bereich 25, 24, 25 Euro den Boden haben. Aber die Aktie war ja zuvor auch viel weiter nach oben gelaufen, als fundamental gerechtfertigt wäre. Also kann sie theoretisch auch weiter peilen, als vielleicht fundamental gerechtfertigt wäre. Und wie tief es dann gehen kann, das kann man aktuell noch nicht abschätzen. Was man aber sagen kann, ist, dass in der Vergangenheit, ja, die Kursrallye, die wir zuletzt teilweise gesehen haben, die fing unter 10 Euro an und selbst die stärksten Rücksetzer, die wir zwischenzeitlich hatten, die gingen nur so in den Bereich 15, 15,50 Euro. Das heißt, wenn die tatsächlich unter 20 in Richtung 16 fallen sollte, wäre das eigentlich noch nicht mal ein großer Beinbruch aus charttechnischer Sicht und sie könnte sich dann über kurz oder lang wieder berappeln. Wie gesagt, sehr schwierig, ob das so tief geht, aber ich würde die Aktie derzeit definitiv und vor allen Dingen an einem starken Tag wie heute nicht kaufen. Verkaufen muss man sie auch nicht unbedingt, erst recht nicht, wenn man vielleicht schon länger drin war, dann hätte man es besser schon getan, als ich nämlich zu den Höchstkursen immer wieder gesagt habe, dass es hier wahrscheinlich bald deutlich abwärts gehen wird und das hat sich dann eben bewahrheitet. Dann der TecDAX, zuletzt deutlich zurückgesetzt, nach wie vor schafft er es nicht über die Marke 3.900, 4.000. Da ist so eine Range, über die er nicht drüber kommt. Aktuell 3.635,10 Punkte. Heute ein Plus von nur 6,89 Punkten oder 0,19%. Also auch insgesamt sehr schwach der Index. Hängt natürlich auch so ein bisschen an den Schwergewichten wie SAP, die zuletzt etwas korrigiert haben, wie Deutsche Telekom, die heute etwas unter Druck stehen. Ja, und das hat natürlich jetzt auch nicht gerade dazu geführt, dass der Ausbruch im TechDAX kurzfristig wahrscheinlicher wird. Im Gegenteil, nichtsdestotrotz, am Ende war es noch ein Plus, also das ist schon mal positiv. Gewinner, Verlierer heute, Freenet eben schon besprochen, Formicon eben schon besprochen und auch die Deutsche Telekom eben schon besprochen. Aber hier nochmal der Hinweis, bei der Deutschen Telekom liegt es eben daran, dass SpaceX jetzt ein Konkurrent werden könnte im US-Mobilfunksektor. Ja, und die Gewinnerseite, Elmos Semiconductor aus dem Chipsektor, prinzipiell kein schlechtes Unternehmen. Im Bereich 80, wo sie jetzt steht, halte ich sie für einigermaßen fair bewertet. Wenn es super läuft, kann es vielleicht noch Richtung 100 gehen. Das hat sie jetzt zuletzt teilweise im Top mal gesehen. Nicht ganz die 100, aber so 98 und ein paar zerquetschte waren es. Dann kam jetzt der Rücksetzer. Die Aktie versucht sich so ein bisschen zu berappeln, ist auch so im Bereich knapp unter 80 Euro ganz gut unterstützt, so 75 bis 78 Euro. Das heißt, von hier aus kann es erstmal wieder nach oben gehen, zumindest zurück in Richtung 90, vielleicht sogar Richtung 100. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht, ob sie da weiterkommt oder ob da dann in gewisser Weise so ein bisschen der Deckel drauf ist. Dann Kontron war in der Spitze schon über 29, hat auch kräftig korrigiert. Jetzt mit guten Nachrichten im Gepäck, scheint sie sich aber wieder zu fangen. Zuletzt im Bereich 24 eingesammelt, da eine kleine W-Formation ausgebildet. Heute so ein bisschen den Ausbruch darüber angedeutet, mit Kursen über 25 Euro, Entschuldigung, nicht 24, 25 Euro. Und wenn die Aktie jetzt am Ball bleibt, wenn die Bullen am Ball bleiben und sie weiter in Richtung 26, 26,50 schicken können, dann hätten wir hier diese kleine W-Formation nach oben aufgelöst und hätten damit Kursziele bis 30 Euro. Generell fundamental wäre das durchaus untermauert. Kontron zuletzt auch mit vielen positiven Meldungen. Ja, und der Tagesgewinner Süß Microtech, die hatte ich eben auch schon, brauchen wir auch nicht nochmal besprechen und damit können wir dann direkt zum US-Markt übergehen und hier zum Dow Jones und der hat am Ende es noch ins Plus geschafft, etwas deutlicher muss man sagen, als ich das letzte Mal geguckt habe, als ich das Video angefangen habe, war ja so etwa Viertel vor 10, da waren nur ein paar Pünktchen im Plus, am Ende wurden es dann aber doch 114,09 Punkte oder 0,25%, 45.514,95 und charttechnisch ebenso wie bei Bitcoin und vielen Altcoins ein tolles Setup, die 45.000er Marke, da ist man drüber ausgebrochen, Rücksetzer dahin wären Pullbacks. Und prinzipiell wurde damit ein Kursziel von 54.000 Punkten freigeschaltet, wobei so der Bereich 49.000 bis 50.000, da kann es auf dem Weg dahin auch mal ein bisschen rappeln. Gewinner, Verlierer im Dow Jones, auf der Verliererseite 3M, Amgen und Verizon Communications. 3M zuletzt ganz gut gelaufen, die hatten ja da diesen Skandal mit diesen Ohrstöpseln, die für Soldaten auch geeignet sein sollten und da haben viele Soldaten dann ihr Gehör verloren, weil die nicht richtig funktioniert haben. Und da gab es dann Schadenersatzklagen und 3M tief abgestürzt in der Spitze, die Aktie auf weit unter 100 Dollar gefallen. Ich hatte zu solchen Kursen gesagt, das sind Ausverkaufskurse, mittelfristig wird sich das wieder erholen, auch wenn wir so schnell die alten Hochs vielleicht nicht wiedersehen. Und genau das ist passiert, die Aktie sich mittelfristig jetzt deutlich berappelt, so im Bereich 150, da war so ein charttechnischer Widerstand, der wurde zuletzt übersprungen. Heute geht es ein bisschen bergab, ja, da ist aber kein Beinbruch, muss man ganz klar sagen. Charttechnisch wäre es sogar nicht mal ein Beinbruch, wenn die Aktie nochmal knapp unter die 150 Euro-Marke fällt, so in Richtung 148. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich positiver, sie könnte sich jetzt weiter fangen und weiter nach oben sich absetzen, über 160, 165 hätten wir dann Kaufsignale zunächst Richtung 180, 185 und später Richtung 200 Dollar. Dann Amgen aus dem Biotech-Sektor, auch eine Aktie, die bekannt volatil ist. Zuletzt gab es hier wenig Nachrichten allgemein und damit auch keine besonders positiven. Deswegen haben viele Anleger sie so vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren und das hat so für einen kleinen Kursrückgang gesorgt. Übergeordnet muss man aber sagen, sieht das überwiegend ganz positiv noch aus. Und gerade solche Abverkäufe, wie wir zuletzt so ein bisschen gesehen haben, solche Korrekturen sind bei Aktien von guten Unternehmen oftmals eine schöne Chance und das würde ich auch bei Amgen so sehen. Man muss vielleicht nicht sofort zu 280 eine volle Position nehmen, aber vielleicht mal erste Stücke und dann im Bereich 270, 275 nochmal ein bisschen nachlegen und wenn es in der Spitze vielleicht Richtung 240, 250 geht, dann kann man sich richtig große Positionen langsam ins Depot packen, denn ich denke schon, dass es mittelfristig wieder über die 300 Dollar Richtung 325 und später mehr gehen wird. Und Verizon Communications, warum die unter Druck stehen, ist klar. Selbe Grund wie bei der Deutschen Telekom bzw. T-Mobile US. Heute auch hier ein Minus von 2,4%. Auch klar, sie sind nicht der Platzhirsch mehr. Das ist T-Mobile US. Aber natürlich, wenn SpaceX in den Markt einsteigt, dann könnte das auch für Verizon Communications ein Problem werden und dementsprechend hier die Kursverluste von 2,4%. Die Gewinnerseite dann United Health, Walmart und IBM, International Business Machines oder auch Big Blue. United Health Group hat eine Investorenkonferenz, hat dort nochmal die eigenen Prognosen bestätigt. Das kam ganz gut an, die Aktie kann sich lösen. Gab ja zuletzt auch die Meldung, dass beispielsweise Michael Burry und auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway hier eingestiegen sind. Ich habe mich aber mal erkundigt, Warren Buffett soll zu Kursen von etwa 420 Dollar eingestiegen sein. Das heißt also noch deutlich über dem aktuellen Niveau und da sieht man, dass auch das Orakel von Omaha, sofern er denn überhaupt selbst für diese Investitionen verantwortlich war, liegt nicht immer richtig, kann schon mal zu früh ins fallende Messer greifen. Und das war hier so. Die Aktie ist ja teilweise deutlich unter die Marke von 300 gefallen. Zuletzt hat sie sich ein bisschen berappelt. Ich kriege auch immer wieder, gerade auch bei YouTube, Fragen dazu, ob man sie nicht einsammeln sollte. Mein Problem mit der Aktie ist, ich kann den US-Gesundheitssektor, Gesundheitsversicherungs- oder Krankenversicherungssektor nicht so wirklich einschätzen. Hinzu kommt, wenn man dann sagt, die kriegen aufgrund ihres Gebarens, was sie zuletzt an den Tag gelegt haben, Milliardenstrafen, dann ist das eine. Das wäre schon schlecht, aber das sind dann Einmaleffekte, die könnte man theoretisch vielleicht noch hinnehmen und sagen, okay, das belastet dann vielleicht mal für ein Jahr, aber danach geht es weiter. Nur das Problem ist ja, das Unternehmen war in der Vergangenheit deshalb das beste Unternehmen der Branche, weil man die höchsten Margen und alles hatte. Deswegen haben sich alle auf diese Aktie gestürzt und nicht auf andere wie Humana und Co. Und jetzt soll da aber betrogen worden sein, Abrechnungsbetrug und so weiter. Und das wird man, wenn das denn so war, in Zukunft nicht machen können. Und dementsprechend kommen nicht nur die Strafen auf das Unternehmen zu, die wahrscheinlich verschmerzbar wären, sondern dann hat man in Zukunft wahrscheinlich auch geringere Margen, die eher dann ja an die Margen der Wettbewerber heranreichen. Und damit wäre eine so hohe Bewertung, wie sie zwischenzeitlich mal erreicht wurde, auch nicht mehr wirklich vertretbar. Und von daher steckt hier viel Risiko drin. Wer es riskieren will und wer es vielleicht auch riskiert hat und bisher vorne liegt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin der Letzte, der das neidet, aber ich würde sowas nicht machen. Und wenn man mich fragt, würde ich auch keinem dazu raten, weil mir das Risiko einfach zu hoch ist, dass das am Ende doch schief geht. Und auch nur, weil es bis jetzt funktioniert hat, heißt das nicht, dass es tatsächlich am Ende aufgeht. Dann Walmart, auch eigentlich eine gute Aktie, gutes Unternehmen, aber natürlich sehr, sehr teuer, muss man sagen. Zuletzt hat man hier so eine Seitwärtsrange im Großen und Ganzen ausgebildet, auf der Unterseite so im Bereich, ja, so 94, 95 Euro oder, ja, nee, Dollar sind es, Entschuldigung, 94, 95 Dollar auf der Oberseite, der Decke so bei 100, 102 Dollar, also sehr, sehr enge Range. Man hat schon versucht, aus der Range nach oben auszubrechen, hat nicht geklappt, man ist nochmal tief gefallen, allerdings nicht ganz zurück Richtung 94, 95. Jetzt versucht man wieder den Ausbruch. Und das sieht aktuell erstmal gut aus, aber so richtig frei nach oben wäre die Aktie erst, wenn es nachhaltig über die 105 Dollar gehen würde. Ob das gelingt, muss man beobachten. Tendenziell kann ich es mir vorstellen, trotz der hohen Bewertung. Und wie gesagt, Walmart gefällt mir prinzipiell nicht schlecht, aber die Bewertung ist halt recht hoch. Ja, und dann IBM als Tagesgewinner. Hat sich zuletzt teilweise auch im Börsenbrief, zum Beispiel im Total Return Börsenbrief, darüber berichtet, dass sie ja auch im Bereich KI eines der führenden Unternehmen sind, mit Watson, der damals ja auch, glaube ich, den Schachweltmeister geschlagen konnte und so weiter. Da ist man ja schon lange in diesem Bereich tätig, genauso wie IBM auch schon lange im Bereich Quantencomputertechnologie tätig ist. Das übersieht man immer gerne so ein bisschen und deswegen die Aktie zuletzt ganz gut gelaufen. Nach Quartalszahlen aber ein bisschen unter Druck gekommen. Nichtsdestotrotz im Bereich 235 Dollar wurde sie aufgefangen, ist jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Aktuell kurzfristig ist so im Bereich 265 bis 270 so ein bisschen der Deckel drauf. Da geht es wahrscheinlich kurzfristig nicht drüber, könnte es nochmal Rücksetzer geben. Sobald es aber dann später irgendwann mal darüber geht, kann es sofort weiterlaufen, erstmal Richtung 280, dann Richtung 300 und wahrscheinlich sogar auch noch deutlich über 300, so in Richtung 325 und mehr. Aber muss man ein bisschen Geduld haben, aktuell steht das noch nicht zur Debatte. Und dann noch der Nasdaq 100 und der heute am Handelsende mit einem Plus von knapp 110 Punkten, 109,86 um genau zu sein, oder 0,46%, 23.762,30 Punkte, charttechnisch nach wie vor alles in Butter, auch wenn es zuletzt hier teilweise Rücksetzer gab, aber das liegt alles im normalen Rahmen. Es waren nicht mal richtige Dips, nicht mal eine richtige Korrektur und insofern dürfte sich der Aufwärtstrend hier weiter fortsetzen, wobei der September noch ein bisschen volatil bleiben kann. Der EMA 20, der verläuft derzeit bei knapp unterhalb von 23.500 Punkten und kann durchaus sein, dass der Index um diese Marke so ein bisschen herumfluktuiert. Ob das jetzt 200, 250 Punkte um diese Marke herum sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Gewinner, Verlierer im Nasdaq 100, Verliererseite PepsiCo, Keurig, Dr. Pepper und T-Mobile US. PepsiCo zuletzt Elliott Management eingestiegen, möchte hier Druck machen, der aktivistische Investor, die Aktie zuvor gut erholt. Elliott hat nochmal einen Schub gegeben, das hat jetzt aber auch zu ein paar Gewinnmitnahmen geführt. Heute geht es 3,2% nach unten. Nichtsdestotrotz, mittellangfristig glauben wir nach wie vor, dass PepsiCo nicht schlecht ist. Dann Keurig, Dr. Pepper, die sind ja da so einen Zusammenschluss verwickelt. Generell, ja, eine schwierige Aktie, muss man sagen. Heute mit einem Minus von 3,6%. Zuletzt auch, weil dieser Zusammenschluss, der da forciert wird, auch von der Familie Reimann im Hintergrund, der gefällt nicht jedem und deswegen die Aktie zuletzt teilweise böse abgestürzt und aktuell wäre ich hier nach wie vor vorsichtig, denn das war in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, wenn man sich auch den Chart anschaut, jetzt nicht gerade eine große Erfolgsgeschichte, die Keurig Dr. Pepper da aufs Börsenparkett legen konnte. Ja, und der Tagesverlierer T-Mobile US, habe ich ja schon alles zu gesagt. eben das Problem mit SpaceX. Die Gewinnerseite dann Take-Two Interactive Software, Marvel Technology und AppLovin. Take-Two Interactive Software, da wartet man auf GTA nach wie vor. Da gibt es ja oder gab es zuletzt neue Trailer, die kamen auch ganz gut an. Generell dürfte auch das Spiel ganz gut ankommen, dürfte für Milliarden und Abermilliarden Umsätze sorgen. Und Take-Two, ja, macht damit seinem Namen einmal mehr alle Ehre und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Charttechnisch frische Kaufsignale, die Aktie Richtung, ja, mindestens mal 275, vielleicht sogar Richtung 300 Dollar treiben könnten. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Heute ein Plus von 3,8%. Damit dürfte diese Aufwärtsbewegung eingeleitet worden sein. Kann natürlich sein, dass es nochmal ein Pullback gibt. Vielleicht sehen wir nochmal Kurse um 240, 235. Das wäre dann aber aus unserer Sicht, aus charttechnischer Sicht, ein Top-Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheit. Dann Marvel Technology, zuletzt nach Quartalszahlen ein bisschen verprügelt. Auf der einen Seite nicht ganz zu Unrecht. Die Zahlen waren eher so lala und der Ausblick jetzt auch nicht blendend kurzfristig. Aber wenn man dem Management genau zugehört hat, dann ist der mittelfristige Ausblick eben sehr, sehr positiv. Und das ist am Markt so ein bisschen nicht angekommen, deswegen die Aktie ausverkauft, berappelt sich jetzt, aber zuletzt konnte sie auch schon relative Stärke zeigen und ich bleibe dabei im Bereich 64, 65 Dollar, also vielleicht ein Tick tiefer, als sie jetzt heute mit 66 geschlossen hat. Da kann man die Aktie einsammeln. Man braucht hier aber einen Anlagehorizont, sage ich mal, von mindestens 2 bis 3 Jahren, sonst wird es wahrscheinlich am Ende nicht aufgehen und man muss natürlich auch eine gewisse Volatilität aushalten können. Man muss sich auch mal vor Augen halten und ich weiß das sehr genau, weil ich seinerzeit in die Aktie investiert war, dass das noch nicht so lange her ist, nämlich ja Anfang diesen Jahres, im Januar teilweise, dass sie in der Spitze bei über 125 stand und dann ist sie in kurzer Zeit im Tief auf etwa 47 gefallen. Also das war nicht nur halbiert, das war getrippelt und zwischenzeitlich dann wieder berappelt, fast wieder verdoppelt, dann wieder scharfer Rücksetzer zuletzt, jetzt wieder am Berappeln. Also da muss man schon einiges aushalten können, sonst sollte man sich diese Aktie nicht ins Depot packen. Und dann AppLovin. Die gewinnen heute etwa 12%, weil sie in den S&P 500 kommen, genauso wie Robinhood, die daraufhin ebenfalls forcieren können und heute am Tagesende sogar ein Plus von fast 16% ausweisen oder aufweisen konnten. Dann habe ich noch zwei Aktien mir hier so ein bisschen auf die Watchlist gepackt, die ich ansprechen wollte. Das eine habe ich schon getan im Zusammenhang mit Deutsche Telekom und dem ganzen Sektor, der da heute unter Druck stand, nämlich EchoStar, die zuletzt eben durch die Decke gegangen sind aufgrund dieser Deals, heute nochmal 20% draufgepackt. Kurzfristig wäre ich hier vorsichtig, da kann es durchaus mal einen deutlichen Rücksetzer geben, aber es könnte durchaus interessant sein, wenn die Aktie vielleicht mal an einem Tag 10% oder mehr verliert, hier zumindest für einen Trade gegenzuhalten, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da am Ende weiter nach oben geht und wir vielleicht sogar noch die 100 Dollar hier sehen könnten. Ja, und dann eine zweite Aktie, wo ich mich selbst so ein bisschen ärgere, hatte sie am Freitag schon auf der Watchlist, wollte sie da kaufen, habe mich dann über das Wochenende nicht getraut und heute dann am Handelsende ein Plus von über 13%, zwischenzeitlich war es sogar noch etwas mehr. Und das ist Astera Labs, heutiger Schlusskurs 216,10, man muss sagen, so im Bereich 195 bis 200 Dollar, da lag charttechnisch eine wichtige Hürde, die konnte herausgenommen werden, damit ist ein Kaufsignal generiert worden mit Mindestkurs, die 240, vielleicht sogar bis zu 250 Dollar, das heißt, hier ist durchaus trotzdem noch Platz nach oben und ich habe die Aktie auch tatsächlich weiter auf meiner privaten Watchlist und würde sie, wenn es hier zu Pullbacks Richtung 195, 200 Dollar, vielleicht auch nur 205 Dollar käme, sicherlich einsammeln. Also das definitiv eine ganz interessante Sache und mit Astera Labs sollte man sich ohnehin mal befassen, denn das ist ein sehr interessantes Unternehmen, das wir beispielsweise auch im TAC schon besprochen haben. Ist gar nicht unbedingt immer auf meinem Mist gewachsen. In dem Fall gab es eine Frage von einem User, der da wohl investiert hatte und ich hatte ihm gesagt, das sieht sehr gut aus, die Aktie dürfte weiter steigen und das war dann auch die richtige Einschätzung. Natürlich liege auch nicht ich immer richtig, aber ja, immer öfter hoffentlich. Und generell muss man auch sagen, der TAC, der wird zwar von mir geführt in Anführungszeichen oder ich bin da der Experte, wobei Experte auch so ein Titel ist, so kann sich ja jeder nennen, also da bilde ich mir jetzt auch nichts drauf ein. Ich bin da eher, sagen wir mal, der Moderator oder Administrator oder wie auch immer man es nennen will. Aber es ist doch eine sehr gute Gemeinschaft zusammengekommen, die sich auch untereinander hilft, zum Beispiel bei Steuerproblemen mit Kryptos und so weiter. Also insofern sollte man sich definitiv auch mal anschauen, genauso wie den Total Return Börsenbrief. Ja, und damit bin ich dann auch für heute mehr oder weniger durch. Wie gesagt, die Besprechung der Situation der US-Wirtschaft, insbesondere des Arbeitsmarktes und die Auswirkungen auf die Anleihenmärkte, auf die Renditen, auf die Zinsen und dann wiederum die Rückkopplung dessen auf die Assetpreise eben von Kryptos, von auch Aktien, alles das am Anfang stark thematisiert, dann die Kryptos kurz durchgesprochen, dass die eben zahlreiche positive Setups aus charttechnischer Sicht aufweisen und zum Schluss wie immer dann die Aktienmärkte und die Gewinner und Verlierer des Tages besprochen. Alles in allem also mal hoffentlich wieder ein runder Podcast und das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Eher schon wieder ein bisschen zu lang geworden und daher halte ich die Verabschiedung dann auch wie immer kurz und sage an dieser Stelle daher nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.